Willkommen beim Cinema Volante Podcast mit mir, Alessandro. Und ich freue mich über einen Gast, Daniel Kötter, Schauspieler aus Köln und nebenbei auch DJ. Hi Daniel, was besprechen wir heute?
Hallo erstmal. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über einen tollen dänischen Film. Oder vielmehr über eine Reihe, eine Filmreihe.
Genau, wir wollen nämlich heute über Pusher sprechen. Und haben uns erst überlegt, nur über den zweiten zu sprechen, weil er dir, wie auch mir, am besten gefällt. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Haben uns dann aber entschlossen, alle drei uns anzusehen nochmal und auch zu besprechen. Und genau. Hast du es nochmal geschafft, alle zu gucken?
Ja, halbherzig. Also der erste, den ersten habe ich habe ich ja gestern noch geguckt.
Also hast du nochmal reingeguckt?
Be prepared, ja. Genau, ich habe gestern nochmal reingeguckt. Den dritten habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen nochmal angesehen und den zweiten tatsächlich vor einem halben Jahr ungefähr. Ich hoffe, der ist noch sehr präsent, ja.
Ja, deswegen kamen wir ja drauf, ne? Weil du den gerade erst gesehen hattest und ich habe die jetzt auch zum ersten Mal gesehen, aus dem Grund, dass ich Reffen einfach geil finde und seinen ersten Film aber noch nicht kannte. Und die waren
bei. Ah, okay.
Und deswegen habe ich gedacht, muss ich die mal gucken. Und dann habe ich mit dir drüber gesprochen und du warst ja auch ein Fan, jedenfalls vom zweiten. Ja. Insbesondere, glaube ich, auch, weil Mads Mikkelsen dir genauso gut gefällt, oder?
Ja, das war ja irgendwie sein Durchbruch. Ich bin, mir wurde Pusher damals auf der Schauspielschule tatsächlich näher gebracht. Also wir haben den im Kontext unserer Schauspielschule oder meiner Schauspielausbildung geguckt. Und damals war ich schon sehr schockiert, aber auch gleichzeitig fasziniert von diesem Film oder vielmehr von dieser Reihe. Wir haben die ganze Reihe direkt hintereinander weggeguckt. Und ja, dann habe ich mich natürlich im Nachgang dann mehr mit Mads Mikkelsen beschäftigt und muss sagen, dass er da eine grandiose Leistung hingelegt hat. So, ne?
Ja, genau, denn Pusher 96, Reffens erster Film, genauso wie Mads Mikkelsen, ich glaube, der hatte ein, zwei Filme vorher gemacht, aber so ein bisschen bekannter und hier auch nur in Nebenrolle, wurde er eben durch Pusher. Und wie war das denn? Reffen hatte nämlich erst, der ist in New York aufgewachsen, er ist eben mit seiner Familie aus Kopenhagen nach New York gezogen und ist dort, ich glaube, er war 7 Jahre alt, ist dort ein paar Jahre geblieben und ist dann später zurück nach Kopenhagen, was ihm eigentlich gar nicht gefiel, nutzte das aber, um auf die Filmschule zu kommen in Kopenhagen. Da wird irgendwie, glaube ich, nur alle 2 Jahre 5 Leute ausgewählt. Dann, kurz zuvor, hat er aber einen Kurzfilm gedreht und darauf wurde jemand aufmerksam, der lief da irgendwie auch im dänischen Fernsehen, wurde ein Produzent aufmerksam auf Reffen und bekam das Angebot, dann einen Film zu drehen. Und jetzt musste sich Reffen entscheiden, drehe ich jetzt direkt einen Film oder gehe ich auf die Filmschule? Seine Eltern und auch alle anderen meinen, du bist verrückt, du musst auf diese Filmschule, weil es eine große Chance ist und die Chance eben niedrig, dass man überhaupt genommen wird. Aber er entschied sich letztendlich, den Film zu machen. Und zum Glück, muss man sagen.
Ja, und, ein Mann, der brennt.
Ja, der brennt, genau.
Ja, ja.
Und da haben wir jetzt den ersten Pusher-Film. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an den ersten Teil denkst?
Das offene Gesicht von Kim Bodnia in der Hauptrolle.
Ja, guter Schauspieler.
Das Frank. es ist ja nicht so der klassische Film, wo man sagt so, wow, diese Story hat mich einfach umgehauen, sondern es ist ja wirklich viel mehr um die Charaktere, die da aufeinandertreffen. So. Und das finde ich halt, ist halt irgendwie was diese Reihe oder auch den ersten Film auch gerade irgendwie ausmacht, dass man mehr wissen will, was sind das für Menschen, ne? Und was für Wege gehen die, was für Entscheidungen treffen die. Und unter anderem dieser permanente Druck, der im Film entsteht. So, und das ist ein Mensch, der Frank, also der die Hauptrolle spielt, Kim Bodnia, diesen Druck, der sich da aufbaut bei ihm, ne, der sich durch den ganzen Film irgendwie zieht. So, und das ist irgendwie spannend, total dazu zu sehen. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, dass ich da irgendwie so einem verlorenen Kind irgendwie zusehe. Ne? Der hat irgendwie was ganz Zerbrechliches auch so in seiner Spielweise, was Kindhaftes, was Naives, wo er sich von einer Situation in die nächste hangelt so und versucht einfach durch diesen Dschungel durchzukommen und irgendwie zu überleben.
Ja, genau, das ist so ein, wie du schon sagtest, es geht um die Charaktere, das ist so ein Charakter-driven Movie, ne? Es geht weniger um die Handlung und ja, dieser Druck in diesem Milieu, diesem Gangster-Milieu in Kopenhagen, was man irgendwie gar nicht vermutet erst. Und das ist alles, dieser Druck entsteht auch durch diese realistische Erzählweise. Weil du bist auch so ein Fan, wir haben doch auch schon mal gesprochen über die Dogma-Bewegung,
Richtig, ja.
ne? Und ich glaube, die wurde. Das war in dem Dreh irgendwie zu der Zeit, 95, 96 wurde die, glaube ich, ins Leben gerufen. Und, aber erst 98 kam, glaube ich, von Winterberg und Lars von Trier die ersten Filme. Was war das? Idioten und der andere
Das
was?
Fest,
Das Fest,
ne?
genau.
Ja.
Aber Pusher war schon
Ja.
96 entstanden und ähnelte dem schon stark. Hat das vorweggenommen eigentlich. Sehr realistisch gedreht. Und wirklich, was man eben auch dem Film anmerkt und was mich immer so fasziniert war, alles mit Handkamera, wackelig, kein Kunstlicht. So wird, natürlich produziert man so auch billig zugleich, was ein Vorteil ist. Aber es wirkt dadurch realistischer. Die Charaktere haben viel improvisiert und einfach die Gegend, die Räume, die sehen alle so echt aus. Man fühlt sich nicht die ganze Zeit, als hätte man dann irgendwie Requisiten hingestellt oder wäre in irgendeinem Atelier, künstliche Studios oder dergleichen. Und das kommt halt da richtig rüber. Und das macht diesen Druck, den du auch wahrscheinlich meinst, unterstützt den.
Ja, absolut. Also ich wusste das jetzt tatsächlich nicht oder ich habe es in dem Kontext jetzt noch nie gesehen mit der Dogma-Bewegung, dass die erst danach gekommen ist. Aber ja, gefühlt verglichen jetzt mit den Dogma-Filmen würde ich auch sagen, dass das einen ganz starken Dogma-Charakter hat oder Pusher 1 zumindest sehr stark. Ja, es wirkt alles sehr plastisch, ne? Durch diese Einfachheit irgendwie, von der Film lebt, aber auch durch die Darsteller an sich, ne? Und ich meine, dass Reffen da ja auch einige Darsteller gecastet hat von der Straße weg, so Typ besetzt hat, ne? Und nicht, die jetzt keine fundierte Ausbildung haben, weil er wollte halt Echtheit, ne? Er wollte Realität, so, ne? Und nicht jemand, der irgendwie eine tolle Schauspieltechnik hat, sondern der real ist. Das
Genau, das ist auch dieser Punkt, der diesen Realismus festigt und natürlich auch wieder günstiger produzieren lässt. Und ich weiß nicht, wie es beim ersten Teil, also vom zweiten Teil weiß ich es ganz genau, dass er da wirklich viel Streetcasting gemacht hat. Und auch gerade zum Beispiel die Frau von Mads Mikkelsen, also beziehungsweise die Mutter seines Kindes, die ist auf jeden Fall zum Beispiel einfach so eine Laiendarstellerin. Und ja, da wird halt nach Personen gecastet, die einfach passen, ne? Typcasting. Und das fällt gar nicht auf. Also es passt einfach und wirkt eben noch realistischer. Das kann halt auch in die Hose gehen. Aber es funktioniert hier einfach, ne? Ob's denn. Ja, was mir am ersten, ich meine, wir folgen hier Gangstern. Erinnert es so ein bisschen, wurde auch inspiriert von Mean Streets, von Goodfellas, Regisseur Martin Scorsese. Damals in den 70ern gemacht. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Der auch
Ja,
sehr
lange her, ja.
realistisch gedreht ist, dreckig, viel Wackelkamera und meiner Meinung nach auch so sein bester Mafia-Film. Klar, es gibt für das auch stilisiert und so weiter, aber der kam noch am nächsten ran, an die Straße, an das Milieu, so wie er es kannte. Und so fühlt sich halt Pusher auch an, in der dänischen Version. Und wir haben hier ja eigentlich Frank Bodnia, Mads Mikkelsen, die schon fast ja, wie kleine Kinder wirken, so wie in der Art. Sie reden irgendwie, wenn sie im Auto sitzen, ne, reden sie irgendwie über Sex. Ja,
Voll,
wie hast du die
voll,
Gefühle,
voll.
bla bla, was machst du denn
Ja,
da?
ja,
Und
ja.
Mads Mikkelsen draußen zeigt ihm, wie er so einen Drehkick macht,
Ja.
reißt sich da so eine Sehne ein und so, ne? Das
Ja,
ist auf der
ja.
anderen Seite dann aber dieses Harte, wenn sie
Ja.
da diese ganzen Forderungen kriegen, ne? Sie haben Schulden, müssen die begleichen, Handel mit Drogen. Und was ich auch anders als sonst finde, also die Angst ist die ganze Zeit da, diese Drohung, auch von dem, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der,
Burica.
genau, der hier von dem
Milo.
Kroaten
Milo.
gespielt, genau, der den Serben auch spielt, mit dem tollen Akzent und den aber jedes Mal wieder eine Möglichkeit gibt, dass sowas auch in Mean Streets, aber jedes Mal sagt so, okay, ne, ne, hier hast du noch eine Chance, so kulant einfach, wie man sonst von Gangstern gar nicht erwartet, ne, okay, dann hier nochmal, dann hast du da nochmal eine Chance, komm,
My
denk mit.
friend, my friend.
Genau, er kommt da immer so locker, ne? Das ist auch außergewöhnlich, macht es dann fast noch gruseliger und bringt ihn natürlich immer weiter, diesen Treibsand rein. Ne? Eigentlich müsste er immer langsam eine Schelle kriegen, so ungefähr, weil es bringt einfach nichts, egal was er macht, er kann so viele Chancen kriegen, wie er möchte, es funktioniert einfach nicht. Ne? Oder wie siehst du das? Was sind so deine.
Ja, man kann Franke auch irgendwie nicht böse sein, habe ich irgendwie das Gefühl. Dass auch auch diese Beziehung, die er zu seiner Freundin pflegt. Ne? Der ist ja wirklich so ein Mensch, der irgendwie so einen Panzer um sich herum gebaut hat und keine Emotionen quasi zulässt. Ne? Aber in ihm drin merkt man, da schlummert irgendwie dieses Kind und da ist diese Verletzlichkeit drin. Und trotz alledem, wie er auch seine Freundin behandelt und wie eiskalt er zu ihr ist, so man geht trotzdem weiterhin mit ihm mit. Und das finde ich halt ist erstaunlich. Also man sagt nicht als Zuschauer so, ich schalte ab oder ich habe gerade, vielleicht hadert man an kurzen Stellen mal. Ne? Vielleicht war das zu hart. Diese paar Sätze, die er gesagt hat, oder ein paar.
Wenn er mit seiner Freundin sticht, oder?
Okay. Ja. Aber, ja, ich finde, trotz alledem, das zeichnet dann auch diese besondere Darstellung dieser Figur aus, ne? Dass man trotzdem sagt, dass wir haben hier einen Gangster, der eigentlich, oder ist ja ein Kleinkrimineller vielmehr, den man so jetzt im Alltag nicht unbedingt als Freund haben wollen würde, ne? Aber man geht trotzdem dort mit ihm mit, man findet an ihm irgendwas. Man will, dass er trotzdem weiterkommt, dass er überlebt, ne? Und dass er seine Chance kriegt wieder. So, man, das ist wie, weiß ich nicht, wie so ein Hund, dem man nicht böse sein kann manchmal.
Ja, für den guter Vergleich.
Wenn er Scheiße gebaut hat oder so, ne? Weil er einem dann wieder mit seinen großen Augen anguckt und sagt, hey, sorry, Mann, ich hab Mist gebaut, aber beim nächsten Mal wird's besser. So, ne?
Genau, ja. Das ist ein guter Vergleich eigentlich, wie so ein Hund, weil er die ganze Zeit, man geht schon mit ihm. Auch er behandelt seine Freundin ein bisschen schlecht, wie du gesagt hast. Er macht immer wieder Fehler, ist eigentlich ein bisschen dumm. Also handelt dumm, sagen wir es mal so. Von der Seite kann man ihn verstehen. Und er hat ja auch Pech letztendlich. Also das zieht ja durch alle drei Pusher-Teile, dass die Protagonisten, na gut, kann natürlich sagen, sind selber schuld, weil sie in diesem Milieu einfach existieren und handeln. Aber irgendwie haben sie immer Pech. Ne, ich meine, bei Frank Butnia, was ist da passiert im ersten Teil? Das ist immer schwer, die drei auseinanderzuhalten. Ich glaube, einmal genau, dann hat er ja diesen großen Deal, womit er seine Schulden eigentlich begleichen möchte. Und dann kommt die Polizei auf einmal.
Genau.
Und dann wird er erwischt,
sein ganzes was Zeug nicht im Wasser.
Nicht seine Schuld war, sondern anderen, weil die da rumfahren wollten, hätten sie es mal gleich da im Supermarkt vielleicht gemacht oder wer weiß wo. Und dann hat er im Wasser, steht er da drin und schüttet das ganze Zeug aus und möchte, dass die Polizisten reinkommen. Auch eine geile Szene irgendwie. Ne? Kommt, holt mich. Eigentlich bleibt er da immer ganz cool, muss man sagen. Ja. Ne? Schon ein cooler Typ. Ja. Also, loser Typ fühlt er sich erst nicht direkt an, außer eben, wenn es ihm vergleicht, was ihm passiert. Und das zieht sich halt bis zum Ende hin. Ne?
Ich frage mich gerade, erfährt man eigentlich im Laufe des Films, es ist ja dann so, dass er von der Polizei verhört wird und die Polizei gaukelt ihm ja vor, dass sein Kollege Toni quasi hier ein Geständnis unterschrieben hat. Und daraufhin geht er ja auf Toni los und schlägt ihn krankenhausreif. Aber man erfährt jetzt nicht die Auflösung, ne, im Film, oder?
Genau, dasselbe habe ich auch gedacht. Man wird nie direkt, man erfährt nie direkt, was los ist. Und im zweiten Teil kommt ja Toni oder Tony, wie er heißt, aus dem Gefängnis. Und das wird dann ja gar nicht passen, weil er eigentlich, wenn er schon den anderen verpfeift, vielleicht dann, ne, freikommt, obwohl er letztendlich wird er dann so oder so irgendwann da landen, kann man auch wieder so sehen. Aber du hast recht, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob er wirklich, weil das ja auch wichtig ist eigentlich. Diese Treue, so ein bisschen diese Regeln, die man befolgt und ne, verpfeift der eine den anderen, ist ja schon irgendwie wichtig in dem Milieu. Ne? Deswegen hat mich das auch interessiert, aber es wird nicht wirklich aufgelöst. Jedenfalls habe ich es auch nicht mitbekommen.
Ja, wie ging's dir denn dabei, wo er dann auf Toni so radikal wirklich mit einem Baseballschläger losgeht? So? Und man war ja irgendwie dann kurz schockiert, dass er so reagiert, aber macht ihn das unsympathisch? Oder was passiert da mit einem? Ja, oder mit dir?
Er lässt seine Wut irgendwie raus. Das fühle ich irgendwie. Dass er halt innere Wut hat. Einmal, weil er erwischt wurde, also wofür er nichts kann, dieses Pech zu haben wieder. Auf der anderen Seite muss er es irgendwo rauslassen und glaubt halt, dass er es ist. Und wie soll es sonst, also er muss irgendjemand die Schuld geben, gefühlt. Ich fand es auch ein bisschen traurig. Erstmal natürlich, weil von Mads Mikkelsen gespielt ist. Und von da an sehen wir diesen Charakter ja auch nicht mehr, was ja auch interessant ist, ne? Dass er nochmal drauf eingeht oder aufgelöst wird. Und dann könnte man da eine Allegorie wieder drauf anwenden, dass dann Mads Mikkelsen quasi sein Hund wieder ist. Sein Kleiner, der ihn dann verraten hat und den er dann haut. Und so verhält sich ja Mads Mikkelsen auch so ein bisschen. Ich meine, er ist ja wirklich, spielt ja dann den wirklich sehr dumm. Also er wirkt schon so ein bisschen, ne? Also er wirkt so ein bisschen also, wie das kleine
so viele
Kind.
Filme geguckt,
ne? Ja, er wirkt so ein bisschen, genau. Er wirkt so ein bisschen wie der kleine Nervi, der nur so ein bisschen dranhängt, die ganze Zeit am Bein irgendwie mit dem Schwanz wedelt und so, aber nichts zustande bringt und dann hat er mal den Knochen im Falschen gebracht und jetzt gibt's Ärger und er wird halt rausgeschmissen, ne? Und der Hund, wenn er einmal geschlagen wird, anscheinend, dann kam er nicht mehr zurück. Hast du noch was zu sagen zum ersten Teil? Also am Ende, wie findest du das Ende?
Also, ja, da, genau, da wollte ich gerade noch drauf. Also es gibt ja einmal so dieses Verhör, das fand ich halt so so krass, wo die Polizisten ihm das Geständnis vorlegen und seinen Blick halt dann in dem Moment, ne? Man sieht richtig, es rattert ihm. Er sagt keinen Satz, er starrt einfach nur vor sich hin und da sieht man diese Verletzlichkeit. Fuck. Mein Kumpel, mein bester Homie hat mich gerade in die Scheiße geritten, so, ne? Und diese Szenerie sehen wir am Ende ja wieder, ne? Also wenn sie in diesem Club sind und da läuft ja diese Psytrance-Musik, das ist so eine ganz, und da ist auch so ein bisschen, finde ich, kommt auch stark dieser Mean Street-Charakter durch, weil es sehr dunkel ist. Man erkennt fast nichts, nur Umrisse teilweise. Diese treibende Musik im Hintergrund, Leute, die tanzen. Und dann hängt er da in so einer Nische, in so einer Ecke irgendwo und versucht dann irgendwie mit allen Mitteln das Zeug noch zu verkaufen und lässt sich dann sogar noch runterhandeln, so aus der Not heraus. Und dann kriegt er den Anruf, wenn ich mich richtig erinnere, von, jetzt wird's der Jack hier im Hintergrund, ich hoffe, das hört man nicht, von dem Milo. Und er sagt, hey, Franke, gib mir das Geld, was du hast, und wir sind quitt damit, so, ne? Und dann geht er zu seiner Freundin und sagt, hey, das war's, wir wandern nicht mehr aus. Es ist alles geregelt, ich bleibe hier. Und das wäre ja so sein Abfahrtszug gewesen, so eine Chance für ein neues Leben, was man ihm ja eigentlich wünschen wollen würde, ne? So mit der Frau, die ihn eigentlich liebt, und er sieht es nicht. Er kann diese Liebe nicht zulassen. Es wäre eine neue Zukunft gewesen, eine neue Chance, raus aus diesem Milieu. Und dann sagt er eiskalt, nein, ich bleibe hier, fällt wieder in sein altes Muster zurück. Und dann haben wir quasi einmal ihre Reaktion da drauf. Und man sieht, bei ihr bricht die Welt zusammen irgendwie. Und da habe ich jetzt, wenn ich jetzt an die Szene denke, kriege ich gerade selber Gänsehaut, weil es irgendwie so mit dieser unterfütterten Musik, diese Psytrance-Klänge, die immer wieder durchkommen, finde ich halt irgendwie diese ganze Szenerie, die bereitet Unbehagen bei mir. Und dann, wie man ihn dann draußen nochmal sieht, wo sein Kopf rattert, wenn sie ins Taxi einsteigt, weg ist und er sagt, scheiße, jetzt bin ich wieder am Arsch, bin ich wieder in die Scheiße geritten, so, ne? Also er lernt es auch irgendwie nicht.
Genau, so. Wie du gesagt hast, also ja. Die Szene gefällt mir auch richtig gut. Am Ende auch alles dunkel dann mit dieser Musik, die du jetzt gut, wir müssen, Moment, einmal müssen wir sagen, wer ist denn Jack überhaupt bei dir hinten?
Ach so.
Kannst du dir einmal vorstellen.
Jack ist mein Hund.
Wo wir die ganze Zeit den Hund als Metapher haben, können wir auch mal, du hast einen dabei. Genau, es ist sehr dunkel, die Musik, und er möchte dann dort bleiben, wird dann aber eben nicht mehr unterstützt. Seine Freundin verlässt ihn auch. Dann hat ihm Mads Mikkelsen hat ihn verraten, Tony. Dann hat eine Freundin jetzt verraten, er ist jetzt wirklich ganz alleine und hat gar nichts mehr. Und was ist das letzte Bild? Steht er einfach nur im Dunkeln und dann wird Ablende, oder?
Es kommt ja nochmal ein Gegenschnitt, wo man sieht, wie Milo und Konsorten Folie ausrollen. Also was auch immer das jetzt heißen mag. Ne? Er hat gesagt, komm zurück, dann sind wir quitt. Also das kann natürlich heißen, wir machen den jetzt platt. Und dann kommt nochmal, glaube ich, ein Zwischenschnitt, wo man diesen Bodybuilder sieht, den er auch übers Ohr gehauen hat, von dem er Geld abgenommen hat, Drogen abgenommen hat, der bewaffnet ins Auto einsteigt. Also das bleibt natürlich offen, aber es deutet in so eine gewisse Richtung so, ja, wir machen den jetzt kalt.
Ja, von allen Seiten anscheinend, ne? Also ja, dass er da keine Chance mehr hat und Flucht das Einzige gewesen wäre, was ihn gerettet hätte. Gut, damit beenden wir den ersten. Was meinst du?
Ja.
Guck mal, schon mal einen geschafft.
Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück.
Auf jeden Fall. Müssen wir ja auch dann irgendwie. Den danach hat er Bleeding gedreht. Das war auch mit Frank Bonia.
Bleeder
hieß er, ne? Genau.
Bleeder.
Da hatten die aber auch ein bisschen Streit, die beiden. Ich glaube, Frank Bonia, der hat selber irgendwie so eine Krise gehabt. Und dann kam die in Stress. Auf jeden Fall hat er danach 4X.
Moment mal, ich muss da kurz berichten. Ja. Du sagst mal, Frank ist die Rolle und der Schauspieler ist Kim Bodnia.
Ja, Kim Bodnia, genau. Ich habe die jetzt gemischt, ne?
Frank Bodnia, du hast gemischt, genau.
Ja. Damit man auch ganz genau weiß, welche beiden gemeint sind. Nein. Ja. Wo sind wir jetzt? Moment, jetzt habe ich den Faden verloren.
Du warst gerade bei Bleeder.
Ja, genau, da hat er Bleeder gedreht. Auch wieder, der kam auch ganz gut an. Auch wieder in Dänemark gedreht. Und darauf wollte dann Hollywood, die Welt, hat er seinen ersten englischsprachigen Film gedreht, 4X mit John Turturro. Der leider total floppte, wobei Reffen dann selbst über 1 Million Dollar Schulden hatte. Und da war er richtig im Arsch, gerade sein erstes Kind bekommen und am Rande der Verzweiflung. Da gibt es auch so eine Dokumentation, The Gambler, die habe ich leider noch nicht gesehen, konnte ich jetzt nicht auftreiben, die hätte ich gerne vorher noch geguckt.
Aha.
Und deswegen war er dann gezwungen, Pusher 2 und 3 zu drehen, back to back. Und weil die halt gut gelaufen sind, gut Kohle gemacht haben und auch in Dänemark gut ankam und der seinen Produzent auch gesagt hat, das würde er nochmal machen. Und so konnte er halt seine Schulden begleichen. Und deswegen kam dann Pusher 2 raus mit Mads Mikkelsen diesmal in der Hauptrolle. Also diesmal ist die Hauptfigur Tony. Und los geht's. Fang du mal an.
Ja, wo fangen wir an? Hier auch wieder irgendwie eine grandiose Darstellung von Mads Mikkelsen, fand ich. Sehr bewegend. Was mir direkt immer einfällt, ist diese Beziehung zu seinem Vater, die er im ganzen Film irgendwie mitschwingt. Dass er irgendwie die Aufmerksamkeit, die Anerkennung und vor allen Dingen auch die Liebe seines Vaters sucht. Und dass er damit immer wieder auf die Fresse fällt. So wie er es auch immer versucht, ihm recht zu machen, er kann es ihm irgendwie nicht recht machen. Und das, finde ich, macht den Film so bedrückend und so schwer. Und dass Mads Mikkelsen das auch in jeder Szene irgendwie mitspielt. So.
Ja, das ist wirklich, also genau mit dem Fall, er kommt aus dem Gefängnis, kommt zu seinem Vater, möchte dann nur einen Job haben, wird noch überprüft, ob er irgendwo einen Nadelanstich hat oder so weiter, ob er süchtig ist. Und Vertrauen ist gar nicht da, er muss ihm die Unterarme zeigen. Ist vielleicht auch verständlich, obwohl jetzt der Vater selbst ja auch, was macht er, handelt mit Autos, ne? Ich glaube, die klauen Autos. Und das ist dann auch der erste Job, den Mads Mikkelsen macht für ihn. Und zwischendurch sieht er, glaube ich, einen Ferrari auf der Straße.
Ja.
Der gerade da mit Schlüssel drin, ne? Dann holt er sich den und bringt den und freut sich wie so ein kleines Kind eben, ne?
Ich habe was Tolles gemacht von sich aus.
Und das war aber auch wieder falsch. Weil er halt wirklich, was er vorher schon im ersten Teil so zu sehen war, dass er eben wie so ein Kind handelt, ne? Wie so ein kleines Kind ist, nicht weiß, nicht überlegt, spontan, aber letztendlich ja lieb ist, was Gutes will irgendwie, ne? Also er ist dann gefangen dieser Rolle, er kann da nichts für, aber sein Vater hat kein Verständnis dafür, hat sogar jetzt eigentlich ein für ihn ein richtiges Kind, ne? Mit einer anderen Frau, was viel Mehrwert hat, was ihn ja noch schlimmer für Mads Mikkelsen macht und wie du es gesagt hast, man sieht es in jeder Szene, also der macht nicht viel Mads Mikkelsen, aber man sieht es in seinem Gesicht, in seiner Figur. Und das zieht dann schon runter auch, ne? Also dieser Realismus wird hier weitergetragen, ne? Wie aus Pusher 1. Diese bedrückende Atmosphäre, alles wieder nur Available Light gedreht, wieder Streetcasting ohne Ende. Und dann wird er halt konfrontiert mit seinem angeblichen Sohn, den er haben soll, ne? Mit dem Kind.
Genau. Und da ist dann die Chance, irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also er ist ja irgendwie, er möchte ja, ne? Er möchte ja ein neues Leben aufbauen. Ne? Das sagt er auch am Anfang so, ich bin raus jetzt hier, ich arbeite für meinen Vater, ich mache keine krummen Dinger mehr, aber lässt sich dann doch immer wieder noch leiten und fällt so in seine alten Muster zurück. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend, ihm dazu zu gucken, so, ne? Weil er hat ja irgendwie doch ein Ziel, ne? Und er hat doch Hoffnung, so. Und deswegen bleibt man auch dran, aber ja, leider scheitert er dann, ne? Ist nicht aufgrund der Umstände.
Ja, das scheitert. Ja. Also mal wird oft verglichen, Reffen hatte mit Mads Mikkelsens Rolle Tony gerade im zweiten Teil den Fredo im Hinterkopf von der Pate. Der eine Sohn, der nichts hinkriegt wirklich und Quatsch macht und dann umgebracht wird. Das ist auch der eine, der in der großen Familie ist, ne? Aber El Pacino ist eigentlich der Große und wird als erster Sohn gehandelt und der andere versucht es immer, ne, will es allen recht machen, aber bekommt es halt nicht hin. Ne? Das war so im Hinterkopf seine Rolle. Und Mads Mikkelsen in dieser Rolle hat er ja seinen großen Durchbruch geschafft, hat auch einen Preis gewonnen in Dänemark und kam richtig gut rüber. Was da jetzt ein bisschen mehr auffällt als sonst, also wir haben ein bisschen mehr Gewalt als im ersten Teil und wir haben auch noch mehr, was dann später noch typischer wird für Reffen, diese Farben, dieses rote Licht, was so im ersten Teil eher so zum Ende in dieser Disco-Szene war, dieses rote Licht zwischendurch, da wenn sie auf dieser Hochzeit sind, auch dann alles ist so kurios. Frau hat ein Kind und, seine, nicht Frau, die Frau seines Sohnes nimmt Drogen und er steht da nur nebenan und guckt sich das an und entwickelt aber so langsam so ein Gefühl fürs Kind. Ne? Es wird auch nicht übertrieben von Reffen, weil deswegen ist er nicht so überkitschig, emotionalisiert oder dergleichen, sondern man kriegt das so ganz leicht mit, wie er sich so dem Kind nähert. Und wie du gesagt hast, so, dass es so dieser kleine Hoffnungsschimmer ist, diese Verantwortung oder eine eigene Familie zu haben und es besser zu machen als sein Vater. Das wird nie direkt angesprochen, aber man ist Mads Mikkelsens Performance einfach gut, man kriegt es halt mit. Und zum Ende hin, ich meine, das ist eigentlich der einzige Film von Reffen, der positiv endet. wenn Reffen, wenn Mads Mikkelsen die Figur Toni das Kind mitnimmt, in diesen Bus steigt und wegfährt, um ein neues Leben zu beginnen. Und auch positiv, das Kind weint auch nicht in seinem Arm und die beiden werden ganz lange gezeigt und so. Und das ist ein richtig schönes Ende eigentlich in diesem Drecksloch, ja, ne? Diesem, was ja sonst alles da passiert, ne?
Ja, ja. Ja, man wird mit Hoffnung entlassen. Trotzdem schwingt noch so diese Gewaltbereitheit mit, die er dann ja gegenüber seinem Vater äußert, ne? Also es ist ja auch irgendwie eine krasse Szene, wo er ihn dann niedersticht. Ja, man ist so ein bisschen hin und her gerissen, aber man konnte es auch irgendwie verstehen. Also ich weiß es nicht, ich bin mit ihm mitgegangen in dem Moment und so. Und ich habe so diese Wut, die in ihm steckt, so was sich da alles anstaut an Energie, an Hass. Da ist man irgendwie mit dabei, finde ich. So, also irgendwie, ja, der tut einem leid. So.
Ja, er tut einem leid und er ist auch wie dieser, wie gesagt, er macht, als sie da überfallen sie, glaube ich, die Freundin auch wieder oder irgendjemanden, ich habe schon wieder vergessen, in der Wohnung und wollen dann alles ein bisschen durcheinander bringen, kaputt machen, damit es so aussieht, als wäre. Und was macht er? Nimmt den Baseballschläger und haut als erstes gegen die Fernsehscheibe von so einem alten Röhrenfernseher und tut sich natürlich mehr selbst weh durch die Vibration und kriegt den Fernseher nicht kaputt. Das macht er 2-3 Mal. Also dann denkt man so, nicht mal das bekommst du hin in dem Moment. Ja. Und das tut einem so leid, dass er nicht mal etwas zerstören kann, so ganz einfach und wild. Also, das ist echt krass. Da denkt man wirklich, alle Hoffnung ist verloren. Aber dann merkt man, dass vielleicht nicht das Zerstören sein Ding ist, sondern das Erschaffen und sich drum kümmern, indem man das Kind am Ende dann hat, ne, und seinen Sohn und damit flüchtet und dieses neue Leben beginnt und das tut, was jetzt Kim Bodnia, nicht Frank Bodnia, im ersten Teil nicht geschafft hat.
Ja, richtig.
Und dann entlässt ihn halt positiv.
Ich glaube, er hat doch mit durch Pusher hatte doch seinen internationalen Durchbruch dann erlangt. Ne? Ich glaube, ich habe von Mads Mikkelsen die Biografie gelesen und ich meine mich zu erinnern, da stand drin, dass wirklich dann die Produzenten aus Hollywood ihn in Pusher gesehen haben und gesagt haben, hey, willst du nicht unser Bösewicht werden bei Casino Royale, meine ich, war das.
Genau, ne? Das war nämlich der erste Film, weil er hinterher kamen dann die ganzen Hollywood-Rollen und wirklich immer so als Bösewicht in erster Linie. Aber genau, das war dann Casino Royale, war ja so seine bekannteste Rolle. Mm. Und später gab es ja auch den Hannibal. Also Bösewichte kann er gut, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall spielt er mit einem Hauch von nichts, aber man versteht alles irgendwie. Ne? Er hat eine unglaubliche Durchlässigkeit. Und wie er das macht, ist wohl sein Geheimnis. Aber er hat in der Biografie steht zumindest, dass er dass er guckt, waren die Rolle und ich gemeinsam und welche Facetten kann ich alle ablegen? Also quasi so die Blütenblätter, die ich nicht brauche, die lasse ich alle fallen und die Blütenblätter, die ich nutzen kann, die lasse ich dann dran und lasse die stärker werden.
Ja, schönes Bild, das sagt der Schauspieler. Was mir noch zu Pusher 2 eingefallen ist, die Szene, wenn Mads Mikkelsen das erste Mal zu seinem Vater kommt, da wird er ja richtig runtergemacht. Und daraufhin geht er erstmal, ich meine, er war im Knast, ne? Das ist ja das Naheliegendste. Erst zum Vater gehen und danach zu den Damen, um sich einmal beglücken zu lassen. Und das findet auch wieder in so einem kleinen, wirklich echt, sich echt anfühlenden Raum. Nicht schön, nicht irgendwie, fühlt sich einfach echt an. Alles rot beleuchtet, da kommt auch so ein bisschen dieses Giallo wieder durch, auch wenn es sich hier um ein Porno handelt, aber das, was Reffen irgendwie immer anspielt und inspiriert. Und nicht romantisch, auch nicht sexy, sondern irgendwie eklig einfach. Hat er diese zwei Frauen, die auch nicht die hübschesten sind. Und hat dabei ein Porno laufen, bekommt aber keinen hoch. Also erstmal macht ihn sein Vater fertig, was wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass er keinen hoch bekommt, mit unter anderem. Und wie hast du die Szene gesehen? Die ist doch einfach auch wieder traurig.
Ja, absolut ist sie nochmal traurig. Ne? Also er versucht sich dann auch da in der Szene noch selber zu motivieren so und redet sich dann Sachen ein und ist mit Superschwanz, komm schon, und fängt dann an, sich Kokain auf den Schwanz zu träufeln so in der Hoffnung, dass doch noch was passiert. Aber
das hat er auch noch nie gesehen, so, oder?
Ja, er gibt auch nicht auf da. Ne? Also er bleibt dran so und versucht mit allen Mitteln dann doch noch irgendwie zum Erfolg zu kommen. Aber er muss dann doch irgendwie
Richtige Wortwahl, zum Erfolg zu kommen.
Ja, genau. Er muss sich dann doch irgendwie eingestehen, dass er unverrichteter Dinge dann doch diesen Laden verlässt wieder. So. Und ja, man schmunzelt zwischendrin schon so ein bisschen, aber es zeigt ja auch wieder so diese Charakterzüge von ihm, ne, die da auch wieder deutlich werden. Oder auch eine andere Szene, wo er zum Beispiel mit den mit den Nunchakus unterwegs ist und sich dabei Pornos anguckt. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ja?
Ja, das, da musst du ja auch irgendwie an Fight Club denken, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wenn da Brad Pitt rumläuft in den Nunchakus und auch so ein toller Hecht ist. Nur hier funktioniert es leider nicht so bei Mads Mikkelsen.
Ja. Ja, ich frage mich, ob das alles, also wie viel da tatsächlich improvisiert ist. Das ist ja auch immer interessant, irgendwie im Nachgang zu wissen. Und wie viel tatsächlich vom Schauspieler vielleicht als Input kommt und wie viel auch im Drehbuch stand. So, ne? Das sind manchmal so kleine Details, die, ja, wie zum Beispiel, ich gucke mir Pornos an und spiele dabei mit Nunchakus, ne? Das erzählt ja auch viel über den Charakter. Oder ich esse mein Müsli und sehe da noch Haschischkrümel auf dem Tisch liegen und schubse die quasi in mein Müsli mit rein, so, ne? Also das Erste, was ich mache morgens, vielleicht mich nochmal erstmal wieder betäuben nach dem Schock, dass ich erfahren habe, okay, ich bin der Vater geworden. Aber das will ich mir erstmal gar nicht eingestehen, dass ich das bin.
Mir ist noch eingefallen, wie im ersten Teil, das ist hier auch bei Mads Mikkelsen, dass er einfach wieder Pech hat.
Naja, er muss ja, also er ist ja mit dem wie heißt er noch, Kussen Kurt, also mit dem ist er ja quasi zu dieser Übergabe
ach,
gegangen.
Ach genau, das war's. Und, ja, die genau. Ist super, die ist richtig gut, ja.
Genau, und Kussen Kurt gerät dann ja in Panik und versenkt dann das Kokain oder was auch immer das war, das weiße Pulver dann in der Toilette.
Weil super Szene. Ja. Er denkt, er wäre super professionell, genau. Und so, zack, die Polizei kommt. Ja. Kurz, zack, Kokain weg. Hat alles so funktioniert, ohne viele Worte zu verlieren, aber es war einfach nur dumm. Und der Bosnisch sitzt dann dort und guckt so, was macht ihr? Bleibt ganz cool. Das ist echt witzig.
Genau.
Und weg ist das Kokain im Wert von, keine Ahnung, viel, viel Geld.
Ja.
Und obwohl sie es eigentlich vorher schon nicht haben wollten, weil ich meine, was war, der Preis passte nicht oder die Qualität stimmt nicht, irgendwas in der Richtung. Tja, Pech gehabt.
Ja.
Mal wieder.
Und dann denken sie sich ja diese tolle Story aus, dass sie überfallen worden sind, ne, meine ich. Und kommen dann ja auf die glorreiche Idee, dass sie so realistisch wie möglich aussehen lassen wollen. Und eine Schlägerei wäre dann nicht genug gewesen, sondern dann fängt ja noch Tony an, den Kurt in den Arm zu schießen, glaube ich, ne? Ja.
Auch schreckliche Szene. Da irgendwo auf dem Feld. Ja. Sieht doch alles super aus. Ne? Sieht super aus und es macht einfach Spaß, den beiden zuzusehen. Ne?
Ja, wirklich.
Also,
wirklich,
shit. Ja, so wie zwei Idioten, ne? Wirklich, das ist leider so. Ja. Also sprich, steht eigentlich für die ganze Beziehung und für die Person selbst, ne?
Diese Szene. Ja, das ist ja auch das Witzige, ne? Dass man auch zwischendurch mal schmunzeln kann. So, ne? Obwohl das ja eine krasse Situation eigentlich ist, aber du gerätst dann einfach ins Schmunzeln, weil die beiden so solche Holzköpfe sind irgendwie und da so überhaupt keinen Plan haben, so, ne? Also, das ist halt das Ding, ne? Die haben. Wo wird das denn auch nochmal deutlich? Da sagt er das, glaube ich, auch so, ne? Ja, kein Plan, keine Ahnung. Und dann übernimmt ja. Ach, das wird am Anfang deutlich, ne? Wo der eine Inhaftierte diesen Monolog hält und Tony ihm gegenüber sitzt und sagt: Wie willst du denn mir das Geld besorgen, was du mir noch schuldest? Ja, kein Plan, ne? Aber irgendwie wird's passieren, so, ne? Also er hat ja nie einen Plan, so.
Genau, da wird sofort
und was
wird manifestiert, was für ein Typ er ist und
genau. Und was muss passieren, wenn du keinen Plan hast? Dann bestimmt dein Leben die äußeren Umstände quasi, so, ne? Und das ist ja das, was man da permanent sieht, ne? Dass er von einer Scheiße in die nächste quasi kommt, so, und ja, dass er dann.
Ja, deswegen ist dieser Punkt schön, der Kontrast am Ende, wo er dann sein Leben beziehungsweise ein anderes Leben wortwörtlich in die Hand nimmt und was tut. Ne? Was dann eine Wendung mal da ist und eine kleine Entwicklung, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber so ein positives, warmes Ende.
Ja.
Ja, damit können wir auch, glaube ich, den zweiten erstmal abschließen.
Ja.
Und können nochmal nachher alle drei zusammennehmen. Und jetzt gehen wir mal auf den dritten ein. Pusher 3, diesmal. Du wusstest den Namen doch,
Zlatko Burica, ich meine, das wäre der Schauspieler gewesen, spielt Milo. Milo ist ja der Hauptcharakter.
Genau, er war im ersten Teil, war ja der Mafia-Boss, der Frank die Drogen verkauft hat und Frank schuldete ihm ja das Geld. Im zweiten Teil war ja gerade die Toilettenszene, die wir angesprochen haben, der auch da ein paar Drogen vertickt hat, da tauchte er nur ganz kurz auf. Und jetzt haben wir im dritten Teil, haben wir ihn als Hauptdarsteller, als Hauptprotagonisten.
Stark gealtert.
Ja, ein bisschen zugenommen auch nochmal. Ja. Also der setzt sich nochmal ganz ab von den anderen beiden Filmen, wie ich finde. Hat nochmal ein ganz anderes Setting, spielt auch fast alles, ist schon mehr ein Kammerspiel, weil er die ganze Zeit bei dieser Hochzeit seiner Tochter ist. Und währenddessen, ich glaube, die erste Szene beginnt gleich mit ihm in der Therapie, oder? Ja. In der Selbsthilfegruppe. Ja. denn er möchte, der große Drogenboss von Kopenhagen möchte runterkommen von seinen Drogen. Und das ist eigentlich ganz süß mit anzusehen, da in diesem kleinen Büro, wie es schon fast aussieht, mit den anderen Leuten. Ja. Und sich vorstellt und sagt, ja, er möchte aufhören und clean bleiben. Und klappt das, Daniel?
Ja, schwierig, ne? Also es ist ja, glaube ich, schon abzusehen, so wo man sich am Anfang schon fragt, wenn man ihn aus den Teilen davor kennt, ob das überhaupt möglich ist, ne? So, also man betrachtet das, glaube ich, mit so einer gewissen Ironie, das Ganze. Ist aber trotzdem gespannt, welchen Verlauf das dann nehmen wird. Aber wie in den anderen Filmen auch, ne, durch die Umstände, die entstehen und die Menschen, die einen dann über den Weg laufen, und durch den Druck, der sich erhöht bei ihm, wird er dann wieder rückfällig, ne? Und fängt dann an, irgendwie Heroin wieder zu rauchen.
Genau, ja. Da ist auch wieder das Äußere, ne? Die äußeren Umstände, für die man ja letztendlich immer selbst verantwortlich ist, ne? Und sich denen ergibt. Aber das Interessante ist ja erstmal, dass dieser Charakter in den ersten zwei Teilen ganz unsympathisch war auch nicht. Er hatte schon irgendwie was, ne?
Ja.
Er hat auf jeden Fall einen guten Charakter, aber dass er jetzt hier unser Protagonist ist und mit dem ich dann auch mitgegangen bin. Also erst dachte ich so, jetzt ehrlich, jetzt er. Und habe ich erstmal so mit halber Aufmerksamkeit geguckt. Und dann wurde es aber irgendwie interessant, gerade auch, weil diese Situation da ist. Er muss da für seine Tochter kochen, die Hochzeit läuft ab, während halt ganz schön heftiges Zeug nebenan passiert quasi.
Ja.
Und
ja, und das ist auch, das ist ja, glaube ich, der erste Teil, wo es wirklich um Menschenhandel auch geht. Ne? Das ist noch diese Szenerie, die neu hinzukommt in dem Teil. Und ich finde auch, das ist der krasseste und brutalste Teil von allen dreien, wo man wirklich sehr krasse Szenen hat, wo man nicht unbedingt immer hingucken möchte.
Ja, ganz am Ende. Also es wird ja nie explizit gezeigt, aber was da passiert,
dann hast
es
du
wird
aber
ja
die geschnittene Version gesehen, glaube ich.
Bist du, ja?
Ja. Es wird gezeigt,
erzähl
wie...
Mal.
Naja, also es wird ja gezeigt, wie der Pole, also der Menschenhändler, wie der an einem Haken, an einer Kette kopfüber aufgehangen wird und dann wird er ausgeweidet, so, ne? Und das wird ja schon gezeigt, wie die Eingeweide auf einmal da rausquillen und wie Milo dann in der Küche steht und versucht mit seinem, ja, was ist das, mit seiner Fräse, die im Abwasser drin ist, versucht,
der Küchenhäcksler, ja,
Küchenhäcksler, genau, versucht, die Eingeweide klein zu kriegen, so, ne?
Doch, das habe ich auch gesehen, ja. Nur es wird ja nie explizit gezeigt, wie er zum Beispiel genau den Körper aufschneidet.
Okay.
Es wird immer so kurz geschnitten, ne? Also
ja,
das ist so,
ja.
Man wird, aber das ist aber, genau, das ist ja der Punkt. Es wird nie richtig gezeigt und trotzdem ist es so eklig und alles wird aber so mit dieser Kühlheit, also es wird alles so ganz locker weggemacht, ne? Klar, es ist eklig, es stinkt und so, das ist das Einzige, was wir immer sagen, es stinkt.
Mhm.
Nicht, dass sie gerade Menschen ausweiden, zerhackeln, in kleine Perfektion hier schneiden und so weiter, dass er wirklich nichts mehr übrig bleibt, keine Spuren übrig bleiben. Werden die Eingeweide langsam, er zerstückelt die mit den Händen, ne? Reibt ja, so ein bisschen auseinander, die Haut schön in Darmhaut, alles langsam rein, damit auch unsere Zuhörer hier genau hören, wie eklig das ist. Und was machen die noch? Der danach mit einer Säge, wenn die Knochen langsam zerhackt, ne, gesägt, ein Stückchen und dass er dann in Tüten alles wegbringt und fertig ist die Kiste, ne?
Ja, vor allen Dingen auch, da entwickelt sich so eine Selbstverständlichkeit bei ihm, ne? Er steht ja regelmäßig in der Küche irgendwie, ne? Und man könnte sich dann denken, gut, es stinkt zwar, aber das äußert er auch immer, aber trotzdem hat er bei seinem Ablauf, bei seinen Handlungen so eine Selbstverständlichkeit auf einmal, die es kriegt. Und das macht das Ganze so perfide und abartig irgendwie, ne? Ich meine, man muss auch nicht immer sehen, wie ein Messer in Menschenkörper reingerammt wird. Ich finde, oft ist es interessanter, auch manchmal das nicht zu sehen, weil die Psyche viel, viel stärker ist manchmal, um sich Dinge vorzustellen. So.
Auf jeden Fall. Gemein ist das auch so und finde ich auch meist am besten. Nur ist das eigentlich nicht Refns Stil, der bis dato ja in diesen drei Pusher-Filmen und Bleeder und so weiter noch nicht hatte. Aber hinterher in Neon Demon, Driver, ist es wirklich schon, und Valhalla Rising, es ist sehr extrem. Er zeigt wirklich, hält richtig drauf und man sieht zu, wie ein Augapfel gegessen wird, wie der Kopf eingetreten wird, mit dem Hammer eingeschlagen wird.
Ja.
Und das alles ganz genau. Und Refn sagt ja selber, für ihn ist das ja keine Gewalt, die für sich selbst dient, ne, so zum Selbstzweck, sondern es ist für ihn Poesie. Und steht immer im Kontrast dazu. Das ist jetzt hier in dem Pusher 3, in dem was noch nicht explizit gezeigt wird, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass er Geld machen will damit und so vielen Leuten wie möglich gezeigt werden soll und er noch nicht ganz Auteur sein darf, wie er möchte. aber auch um zu zeigen, wie banal diese ganze Prozedur ist und dieses Gangstertum und dass sie da ganz kühl eben, wie du es gesagt hast, ne, mit einer Selbstverständlichkeit hier in Häcksler da alles fertig machen und wir machen das jetzt so und dann noch nicht die Poesie da ist, sondern wirklich nur die Banalität gezeigt wird, diese Drecksarbeit in Anführungsstrichen gemacht werden muss, auch wieder aus einem dummen Zufall, weil das ist ja auch wieder dieser Zufall, der eine Rolle spielt. Milo kriegt suchen nach den Drogen, die irgendwie im Auto versteckt sind, finden sie dann irgendwann auch. Und es sind Ecstasy-Pillen, die er sonst nicht benutzt und nicht braucht. Die lässt er dann aber von einem anderen weiterverkaufen, wo sich dann herausstellt, dass das aber kein Ecstasy ist, sondern irgendwelche Zuckerpillen. Und von dem er die aber bekommen hat, dementsprechend ihn dafür dann zahlen lässt, indem er ihn da als Hausbutler anstellt, während da eben der Menschenhändler, der Pole am Start ist und dann eine andere, wie nennt man nochmal die Damen hier, die Puffmutter, die aber die einzige in dem ganzen Gangstermilieu, die einzige professionelle Figur ist, die wirklich weiß, was sie macht, spricht alle Sprachen oder lässt sich nicht drauf ein, hat den Übersetzer und sagt, was sie will, was sie nicht will, und geht dann aus dem Handel so raus. Die wird professionell, im Gegensatz zu den anderen. Die anderen sind alle, das ist auch so ein Ding, alle sprechen eine andere Sprache. Polnisch, Kroatisch, da ist Serbisch, Albanisch. Und keiner kann richtig miteinander sprechen. Und das ist auch so ein Fehler da, weil der Zwischenhändler, der von den Polen und Milo, sagt ja auch, dem wird dann gesagt, verkauft die für 10.
Ja, ja.
Und er sagt dann, verkauft die für 30. Ja, ja. Und so diese ganzen Sachen, genau. Diese kleinen Tricks und diese Verarschen. Und keiner ist aufrichtig, alle sind so billig. Und das kommt dann am Ende auch zum Tragen. Also es wird nie so, dass, und das sind ja auch Wichser, also verdient haben sie es ja auch wieder da, ne? Oder? Denkst du nicht auch so am Ende die beiden da, wenn sie mit dem Menschenhandel da, mit dem Mädchen?
Absolut. Und das finde ich auch, da kommt dann auch von Milo so diese menschliche Seite durch, ne? Man sieht dann ja, das schaukelt sich ja so langsam hoch, er hält sich ja oft im Hintergrund auf, liest seine Zeitung, aber diese Blicke, die er dabei hat, ne, und beobachtet die Szenerie, hört zu, kriegt dann vielleicht nicht immer alles mit, aber versteht natürlich, worum es da geht, dass da gerade ein junges Mädchen verkauft werden soll. So, und das ist natürlich an dem, die zufälligerweise natürlich noch an dem Tag Geburtstag hat, wo seine Tochter Geburtstag hat, so, ne?
Und das ist auch wieder diese Banalität, dieses so, alles ganz crazy.
Genau, genau. Und das also man merkt schon, dass sich das dann bei ihm hochschaukelt und dass er da nicht ganz konform ist mit dieser Situation eigentlich, ne? Und das ist, macht ihn halt dann wieder so sympathisch und menschlich, bis er dann am Ende explodiert und man will es auch. Man will, dass er die jetzt aus dem Weg räumt, so, ne? Man will, dass solche Menschen nicht existieren, die junge, unschuldige Mädchen verkaufen, ne? Also das will man einfach nicht. So, und deswegen ist
und
man
einfach
da.
Arschlöcher sind, sagen wir es mal beim Namen. Also genau, nicht nur, wie sie auch mit ihm umgehen und von der Art her, also die sind gut gecastet.
Ja.
Wenn das wieder Streetcasting-Leute sind, also nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ja, ich hatte da noch dieses Bild im Kopf, wo er dann ja seinen, wer ist das mal? Slatko ist, glaube ich, sein Handlanger dann, ne, den er mit dazu holt.
Auch ganz wichtige Person, genau, die dürfen wir nicht vergessen, ja.
Richtig, richtig. Dann sagt Slatko, ey, was ist das denn hier? Der ist noch nicht tot, warte, ich erledige das. Und dann kommt er nochmal mit dem Hammer und auch mit so einer Selbstverständlichkeit, so, jetzt soll sich das erledigt haben. So, ne? Also, das ist irgendwie auch ziemlich krass gewesen. Nee, aber ja, Slatko, vielleicht magst du den nochmal.
Slavko, ja. Slavko, ich habe gerade nachgeguckt, Slavko.
Slavko, okay.
Mhm. Ja. Ja. Nicht, dass hier mit Big Brother vertauscht wird, hier mit diesem einen Slatko. Genau, der Typ, den haben wir auch im ersten Teil gesehen. Und der war da auch dort schon der Handlanger von Milo.
Moment mal, war das nicht Radovan?
Nee, das war, Radovan heißt er, genau.
Radovan heißt er, ne?
Slavko. Genau, und Slavko heißt der Schauspieler.
Slavko. Ah, ja, okay. Gut.
Slavko Labovic heißt der Schauspieler, auch ein Kroate.
Okay.
Und Radovan heißt er im Film, du hast recht, die Figur. Ja. Und im ersten Teil war das auch schon der Handlanger, der auch eigentlich guter, bulliger Typ ist, ne? Und trotzdem aber sympathisch irgendwie. Ich weiß nicht, der hatte auch irgendwie was an sich, schon im ersten Teil, ne? Ist ja auch mit Frank hier mitgegangen und haben ja versucht, da eben das Geld zu besorgen bei dem anderen.
Ich glaube, was ihn da so sympathisch macht, das ist, glaube ich, dieses Gespräch auf der Autofahrt, wo er zu Frank sagt, ey, pass mal auf, Frank, ich glaube, ich bin zu alt für diesen Mist, ich würde ganz gerne ein Restaurant aufmachen. So, ne?
In seinem Restaurant, genau.
Genau, das ist so diese Menschlichkeit, dass man merkt, okay, optisch sieht er aus wie eine Maschine, ist eine Erscheinung, er hat ein krass markantes Gesicht, er ist groß, er trägt seinen schwarzen Ledermantel, er ist präsent, er würde unberechenbar, ne? Aber auf der anderen Seite hat er so dieses Herz in sich und sagt, ja, eigentlich will ich das gar nicht mehr machen. Und da ist auch wieder so dieses Kindliche. Er hat eine Vision und so. Und da denkt man sich, oh, krass, ja, das ist ein Mensch, ne?
Genau, wir haben jetzt keine stilisierte Dolph Lundgren, Karate-Tiger, Eye of the Tiger oder so aus Rocky 4-Figur, sondern wir haben wirklich Menschen dahinter, ne? Und so kleine Menschen, also die nur kleine Bedürfnisse haben irgendwie, aber auf die schiefe Bahn gekommen sind und das auch irgendwie gut können anscheinend, ne?
Ja.
Aber das Recht, das vermenschlicht ihn. Und der ist jetzt wieder, hat dann anscheinend auch seinen Ruhestand bekommen, zwischen dem ersten und dritten Teil, wie es aussieht, und hat auch ein Restaurant eröffnet. Auch ganz süß irgendwie, so sympathisch mit seinem Spruch, den er da oben hat, ne? Weißt du es noch?
Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich komme nicht drauf. Es war
auch irgendwas eigentlich schon Naives, so, ne? Fühlen Sie sich bei uns glücklich oder irgendwie sowas, ne?
Was ganz Süßes. Ja, wirklich.
Und dann kommt er halt und die foltert dann ja halt den Typen und schlachten ihn aus und er tut, Radovan tut es auch nur aus Gefallen zu Meile noch einmal und kommt dann halt zurück, muss man auch sagen, das letzte Mal. Aber impliziert auch wieder, dass sie aus dieser Rolle nicht rauskommen.
Ja.
Ne, er hätte es sein lassen sollen, er tut es aber noch was gefallen. Auf der einen Seite macht ihn das ja wieder sympathisch und menschlich, so etwas Unmenschliches zu tun.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es auch wieder traurig und zeigt eben, dass sie nicht da rauskommen aus ihrem Milieu und gefangen sind, ne? Immer wieder zurück. Das ist eben wie auch das Bild des Abhängigen. Man ist immer süchtiger. Man muss jeden Tag dagegen ankämpfen, ne? Was ja auch mit Milo hier auch gezeigt wird, dass er jeden Tag kommen möchte, weil er es sonst nicht schafft, ne? Nicht irgendwie zweimal die Woche, dann jeden Tag und ja. Das ist halt diese Sucht, ist wahrscheinlich auch eine gute Metapher eben für dieses Befinden, dieses Milieu, in diesem Mafia-esken Kopenhagener Ghetto-Milieu. Was da halt eben das Pendant ist zu, ne, Italiener und Afroamerikaner und so weiter, die dann in New York oder so sind es da halt die Kroaten und ganzen serbischen Leute, die jetzt nicht über einen Kamm scherben möchte, aber ich kenne mich da auch nicht so aus, muss ich sagen. Also,
sag mal, Sandro, warum glaubst du, kriegen wir solche Filme in Deutschland nicht hin?
Wieso wir den in Deutschland nicht hinkriegen? Das ist jetzt natürlich eine abschweifende Frage, die schwer zu beantworten ist. Aber das liegt wahrscheinlich wirklich letztendlich in den Produktionsbedingungen. Um Geld dafür zu bekommen, da gibt es ganz große Probleme einfach.
Ich denke auch.
Das ist so das erste Ding. Und es gibt dann doch zu wenige, die sich was trauen.
Ja.
Und es gab hier und da auch welche. Es gab, nur viel zu selten.
Ja.
Und dann immer leider mit dem humoristischen Touch. Der kam fast immer mit rein.
Ja.
Und lass es nun ein Bang Boom Bang sein, ne? Der auch so ein bisschen, könnte das Thema sein. Man könnte es auch darauf übertragen, nur halt in düster drehen.
Ja.
Wie die Pusher-Filme. Das könnte man auch machen. Hat aber bis jetzt keiner. Mir fällt jetzt jedenfalls keiner ein, der in die Richtung geht.
Also es gibt ja mittlerweile Serien wie 4 Blocks, ne? Dogs of Berlin und sowas, was ja, oder auch Skylines, mit ein bisschen anderen Thematiken. Aber
sehr gute Produktion.
Ja, das geht dann so etwa in diese Richtung, ne? Und also bei Skylines bin ich zum Beispiel voll mitgegangen auch. Also auch. Gut, jetzt driften wir hier ab in andere Produktionen, aber ich finde das gerade, also ich glaube, dass es auch viel mit Vertrauen zu tun hat von Produktionsfirmen, dass in so einen Stoff nicht vertraut wird, dass wir generell ja sowieso wenig Genre in Deutschland produzieren, dass aber mittlerweile durch Online-Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon etc. jetzt die Tore offener sind und da wahrscheinlich jetzt mehr in Gang gesetzt wird. Nun ist aber
andere Geldgeber.
Ja, genau. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass sich die Industrie mit mehr und mehr Vertrauen oder generell im Umgang mit Vertrauen ein bisschen mehr öffnet. Dass man da zu tolleren oder zu noch schöneren Projekten kommen kann und dass man so ein bisschen so dieser deutsche Einheitsbrei gebrochen wird und dass wir mehr und mehr wieder zu Genrefilmen kommen dürfen.
Ja.
Ja.
Ja, gerade so experimentelle Sachen. Das Problem nicht auch, haben wir ja immer, dass sie dann trotzdem, ich meine jetzt 4 Blocks und so weiter, die sind ja trotzdem stilisiert und noch etwas sauberer. Also immer noch, die haben noch diesen kleinen Deutschfilter irgendwie drüber.
Ja.
findest du ja, nicht? Also ja, ihr wisst klar, da immer noch
natürlich,
die Dialoge, ja, die Dialoge, die Drehbücher an sich, ja, und wie es gefilmt ist. Das ist immer noch, also jetzt wenn wir es vergleichen mit Pusher halt, also Pusher ist ja wirklich
rau.
Das sieht ja so aus, als hätten, pur, ja, als wären wir da mitgegangen mit der Kamera und hätten einfach nur gefilmt, was die da machen, so ungefähr. Das fühlt sich auch so an, was es ja so toll macht, diese Filme so toll machen, ne? Aber gut, da sprechen wir vielleicht nochmal anders. Wir können ja nächstes Mal ein paar deutsche Filme nehmen.
Ja, ja, gerne.
Oder
ja,
zum Vergleich zum Beispiel zu amerikanischen oder anderen Produktionen. Das kann man gerne machen, aber letztendlich, ja, gehen wir mal, kommen wir zurück zu Pusher. Der dritte Teil, am Ende auch, Milo, das letzte Bild, da steht er am Pool.
Genau.
An dem leeren Pool, mhm, kaltes Blau, der Morgen beginnt und diese ganze Nacht hinter sich, hat er so viel erlebt und also eine Wiedergeburt kann man es jetzt nicht nennen, wie es sich anfühlt erst im Bild, sondern wirklich, ich weiß nicht, er tränkt in seinem Sumpf, er bleibt da drin stecken, er kommt da nicht raus, egal was er tut, er möchte ja für seine Familie da sein, er möchte ja von seinen Drogen wegkommen, aber irgendwie holt ihn das immer wieder ein.
Hm. Ja, das ist das Bild, was du, wie du das eben schon so schön beschrieben hast, mit dieser Abhängigkeit, ne? Das ist halt wie eine Droge so und man kommt aus diesem Sumpf nicht raus. Ich hatte auch irgendwie drüber nachgedacht, so dieser leere Pool, ne? Ist das so ein Sinnbild für, ja, sein Leben? Was hat er in seinem Leben? Ich meine, er hat seine Tochter noch.
Genau, das ist eben das. Er hat nämlich im Gegensatz zu den anderen zwei Charakteren, jedenfalls bis dato, hat er noch wirklich Familie irgendwie, die ihn liebt, die er liebt auch. Mhm. Seine Frau ist ja nicht mehr da, wie wir erst zum Ende so richtig mitkriegen, ne, dass sie nicht mehr bei denen lebt. Aber das ist noch so was wichtig, sein Halt, sein letzter Halt irgendwie. Ne? Er kümmert sich auch drum, besorgt er das chinesische Essen. Und das ist ja das Schlimme, er besorgt das Essen in diesem China-Restaurant für seine Tochter. Und dort trifft er dann, ich meine, das ist sowieso so, wird sie immer diese Zufälle, dieses Pech wieder. Ja, ja. Dort trifft er dann einen Typen und er ist unter Stress gerade, die ganzen Sachen passieren. Und trifft ihn dann, sagt, hier, willst du nicht ein bisschen Heroin haben? Ne? Willst du ein bisschen Zeug haben? Ne? Das ist natürlich auch so witzig, ne? Als wenn an jeder Ecke, alle kennen einen, man findet immer die Gangster. Aber da ist wieder dieses Pech, also man kann ihn nicht weglaufen, entkommen. Und es packt, in dem Moment hat er ja diese Zigarette, die er dann da wieder raucht, um runterzukommen,
ja,
und zum Draufkommen. Ne? Das ist ja,
ja,
obwohl er gerade eigentlich nur was für seine Tochter tun möchte.
Genau, so dieses Bild ist so hart. Ne? Er will eigentlich nur was Gutes wieder tun und er geht sogar extra dahin, obwohl er vorher stundenlang in der Küche stand und für sie gekocht hat. Und dann geht er noch ins China-Restaurant und holt da diese Fischstäbchen oder was er da auch immer holt. Ne? Und, aber das ist so hart, ne? Dass dieser Umstand dann ihn dann wieder in diesen Sog reißt irgendwie.
Ja, der dritte Teil jetzt, der zweite ist sehr gut angekommen, so wie der erste. Und der dritte Teil ist am schlechtesten angekommen, in Dänemark jedenfalls. Kaum was eingenommen und das lag daran auch, weil halt dieser serbische Hintergrund
so stark vertreten war.
Da hatten die was gegen. Das ist, hat denen anscheinend nicht gefallen. Und ihn als Hauptcharakter Milo und Radovan und die anderen, der Pole, der Albaner, das ist irgendwie nicht gut angekommen und wurde dann, ja, verachtet quasi. Aber jetzt rate mal, wessen Reffens Lieblingsfilm aus der Reihe, welchen er genannt hat.
Ja, wenn du schon so sagst, dann wahrscheinlich den dritten.
100 Punkte. Genau, sein Lieblingsfilm ist der dritte.
Mhm.
Aus dem Grund wahrscheinlich auch, weil er so ein bisschen brutaler ist, weil da diese Banalität am besten gezeigt wird. Ich weiß nicht, was noch sein, ich habe ihn das nie sagen hören, was er meinte. Also, wieso es so ist. Auf jeden Fall, er meinte auch, was hat er, das habe ich hier aufgeschrieben. Ich lese nochmal. Er vergleicht, er ist so ein Typ, der hört Musik. Auch im Set hört er immer Musik.
Mhm.
Ne, zwischendurch, bei Drive, bei den anderen, weil er immer so einen Sound braucht, er diesen Rhythmus.
Mhm.
Er dreht auch, ich weiß nicht, gefällt dir das als Schauspieler? Er dreht seine Filme immer chronologisch.
Stimmt, ja.
Ist ja auch eine Seltenheit. Gefällt dir das als Schauspieler? Wird das eher gefallen? Wahrscheinlich, oder? In der Rolle.
Natürlich, als Schauspieler ist man dankbar, wenn Szenen chronologisch gedreht werden, ne? Weil das ist ja auch eine Entwicklung, so ein Charakter. Und wenn man die einzelnen Stationen dann nacheinander durchgehen darf, dann kann sich der Charakter auch natürlich dementsprechend noch besser entwickeln. Aber das ist wirklich eine Seltenheit, dass das passiert.
Genau, der dreht immer auch seine Filme, die jetzt in Hollywood, wie Drive und so weiter, die nächsten, dreht er immer chronologisch, weil er halt so Drive hat, seinen Sound, seinen Rhythmus, weil er es immer nach Songs macht. Und er hat zum Beispiel zu den Pusher-Filmen, er hat jeweils immer einen Song oder ein Genre an Musik, was er dazu hört oder fühlt, empfindet. Bei Pusher 1 war es Post-Punk.
Aha, okay. Joy Division.
Bei Pusher 2 Iron Maiden.
Aha, okay.
Und jetzt halte ich fest, bei Pusher 3, Neil Diamond. Schon irgendwie geil, oder?
Ja. Lustig, okay. Interessante Kombination. Ja, der Sound, also der Soundtrack hat mich am Anfang, also so dieses Main-Theme, hat mich am Anfang so ein bisschen irritiert irgendwie, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie nicht ganz, ganz stimmig, diese Musik dazu. So, das hat irgendwie sowas.
Ja, so, Entschuldigung, bei welchem Teil? Pusher 2 oder 3?
Beim ersten.
Ach, beim ersten,
beim
okay,
ersten,
ja.
Das Theme. Ich weiß nicht, hat er nicht für alle drei die gleiche Theme verwendet?
Nee, die ändert sich schon. Also, ja? Was ich jetzt an Musik jetzt in Erinnerung habe, ist es schon, gerade auch am dritten, dieses Extreme, wo es schon so ein bisschen zwischendurch diese
Ich
meine, du kannst das besser definieren als DJ.
Ja, ja, ich erinnere mich gerade. Genau, im dritten Teil spielt er nämlich noch extremer mit Sounddesign, finde ich. Ne? Da kommen nämlich noch diese Distortion-Geräusche raus. Ne? Und diese sehr schrillen, industriellen Klänge, die er dort einsetzt. Ne? Und dadurch,
ganz extrem, ganz laut so genau. Die Ebene hat, die er gerade im Kopf hat. So irgendwie, ne? Die Situation, wie sich der Charakter gerade fühlt, kommt da wirklich nochmal ganz extrem. Was auch Reffens Lieblingsfilm ist immer noch Texas Chainsaw Massacre.
Das Original.
Von Tobi Hooper. Yeah. Ja, nicht das Remake, was dir auch so gefällt hier mit Jessica Biel. Also auch cool.
Ja. Sexy.
Genau, das ist für ihn einer der besten Filme immer noch. Und Reffen war übrigens Legastheniker, oder ist es halt immer noch, ne? Also gerade so mit 13 hat er erst so richtig angefangen zu lesen, dass das mehr oder weniger konnte. Deswegen ist auch Film allgemein für ihn und Bilder und das visuelle Arbeiten für ihn so wichtig. Und dazu kommt noch, dass er leicht farbenblind ist, kann mittlere Farbtöne nicht sehen, weswegen auch immer noch dieses von Giallo inspirierten, ne, extreme Rot, extreme Blau und diese extremen Kontraste braucht, ne, die auch jetzt gerade im dritten Teil am stärksten so zu tragen kommen, ne, und oder im zweiten auch schon vertreten sind.
Ich habe gerade nur den Hinterkopf von Mads Mikkelsen vor meinen Augen. Respekt.
Ach, mit dem Tattoo?
Mit dem Tattoo, ja.
Ja, hat er schon im ersten Teil auch gehabt, das Tattoo, wo du denkst nur, ja, du möchtest Respekt haben und ein cooler Typ, bist aber ein kleiner Weichling, ne, so eher die kleine Nebenrolle, verhält sich ja auch so, wie wir es schon genannt haben, und hat keinen Respekt vor anderen irgendwie gefühlt, ne, also dieses so, ne, wenn du es möchtest, dass man Respekt vor dir hat, dann musst du auch anderen Respekt zollen, und Respekt spielt ja auch eine wichtige Rolle eigentlich in dem Milieu. Funktioniert ja anscheinend aber nicht. Und im zweiten ist es halt ganz extrem, ne? Oder was meinst du damit wahrscheinlich, besonders im zweiten?
Also das ist, hat halt auch irgendwie so eine Ironie und da fragt man sich auch wieder, hat er irgendwie zu viele Filme gesehen, dass er sich das da drauf tätowiert und meint, okay, ich lasse mir es auf dem Hinterkopf tätowieren, so, jetzt haben alle Leute von mir Respekt, so.
So oberflächlich halt, genau. Ne? Du musst schon was für tun. Es reicht nicht, dass du nur draufschreibst du musst schon den Charakter dazu haben. Ja. Und den kriegst du halt nur, wenn du wirklich durch deine Taten, ne?
Ja.
Das funktioniert halt nicht, weil er,
ja, da macht sich wieder so diese kurze Denkweise bemerkbar, dieses Charakters, ne? So dieses Einfältige und so. Das ist, aber es ist krass, also es ist cool gewählt, es ist stimmig auch so, ne? Und man kauft das alles ab, was so kleidungstechnisch, optisch und so dort passiert, oder?
Genau, das ist diese beklemmt realistische Low-Budget-Atmosphäre, ne, durch diese Hinterräume, die echt aussehen und nicht ausgestattet, was jetzt auch im dritten Pusher dann, wenn sie da mit, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, der Slavko, wie hieß die Figur nochmal?
Slavko Burica?
Radovan, genau, diese Radovan-Figur, wenn sie da hinten sind und kurz bevor er den einen Typen dann in diese Kühltruhe sperrt, einfach dieser Hinterraum, ne, wo er eben die ganze Zeit die Luft wegnimmt, ne? Ja. Der Raum sieht auch wieder echt aus. Das sieht einfach so, als wären sie wirklich in ein Restaurant gegangen, was sie wahrscheinlich auch sind. Wir suchen jetzt ein Restaurant aus, da gehen wir jetzt hinten in diese Ecke und da liegen die ganzen Sachen, das Licht und so. Und das ist diese beklemmende, echte Atmosphäre. Also das wirkt, funktioniert auch im dritten Teil wieder gut.
Ja, absolut. Wie in jedem. Absolut, ja. Wolltest du denn noch was zur Musik sagen? Also ich finde, weiß ich nicht, ich finde die Musik irgendwie, die hat, ja gut, das ist ja, muss man auch im Zeitkontext sehen, ne? Der erste Teil war 96, der zweite war 2004, 2005 oder so, ne?
Ja, warte, ich guck mal nach. Zweite 2004 und der dritte ein Jahr später, 2005, ja.
Mm. Ja, ich finde den Soundtrack, der hat auch was extrem Trashiges irgendwie an sich, so wenn man sich den mal von 1 und 2 mal reinzieht. Da ist ja dann irgendwie auch Gitarrengeschrebbel gemixt, also Hardcore-Screamings und auch irgendwie Acid, Psytrance mixed up mit, ja, also so ein bisschen genremäßig so durcheinander, aber irgendwie passt es so. So unterschiedlich, wie die Charaktere teilweise sind, aber kommt so irgendwie auch mit den Charakteren und mit der Musik vereint das alles wieder so ein bisschen so. Also es ist irgendwie, ja, weird. Ja, ist ein guter Kleber. Weird, ja, genau.
Es gab gab's noch ein Remake von Pusher. Ah, hast du das schon mal gesehen?
Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es aber gelesen, ja.
Genau, von 2012, eine britische Produktion, die auch, ich glaube, die soll 1:1 eigentlich dem Film entsprechen, außer halt, dass sie dieses Dreckige hat, ne, diese echte Atmosphäre. Im Gegenteil, die ist sogar sehr stilisiert. Ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, so viel dazu. Hast du sonst noch irgendwas? Ich meine, jetzt haben wir alle drei besprochen, auch im Kontext. Dein Lieblingsfilm der drei?
Mein Lieblingsfilm der drei ist definitiv der zweite.
Okay, im Gegensatz zu Nicolas Winding Refn, obwohl auch der zweite, mit diesem warmen Ende auch, gerade, wahrscheinlich gab es auch dieses eine positive Ende, weil Nicolas Winding Refn da gerade sein erstes Kind bekommen hatte. Vielleicht liegt das auch zugrunde, weißt du, dass er sich dann, ne?
Ist ihm das Herz aufgegangen. Ja. Yeah.
Hat er mal gedacht, komm, dann machen wir mal ein bisschen netter hier. Ne?
Hat er wieder Farben gesehen.
Hat er wieder Farben gesehen, genau. Rosa Farben, ne? Rosa-Rot.
Man weiß es nicht.
Abschlussmäßig zu den drei Teilen irgendwie?
Abschlussmäßig ist zu sagen, falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Also, wer auf harten Scheiß steht, wer auf Genre Gangsterfilm steht, wobei, ist es ein Gangsterfilm? Es ist ein Drama-Gangsterfilm.
Ja, so Kleingangster, ne? Wie du auch schon mal gesagt hast. Das ist schon
Kleinkriminelle, ne, die in dem Milieu unterwegs sind, sehr sehenswert.
Ich habe mal geguckt, es war auch, als ich die dänischen Franken, ich glaube, die höchsten Schulden, die zum Beispiel Frank im ersten Teil hatte, waren am Ende dann bei 14.000 Euro.
Okay.
Ich meine, das ist viel Geld natürlich, ja, ne? Aber jetzt, wenn du so an Gangster denkst und was da so los ist, denkst du, ach, das ist doch nicht so viel, ne?
Ja, ja.
Aber gut.
Ja,
ja, unbedingt, genau, da gebe ich dir recht, unbedingt angucken. Super Trilogie, also insgesamt auch. Ich fand auch persönlich den zweiten am besten. Der dritte gefiel mir erst am schlechtesten. Gefiel mir dann aber beim zweiten Mal gucken, jetzt nochmal extra für den Podcast, gefiel mir dann auch nochmal besser, muss man sagen. Besonders in seiner Gesamtheit. Ja, also wirklich eine tolle Trilogie, kann man nicht anders sagen. Und Nicolas Winding Refns Grundstein, seine bis jetzt sehr gute Karriere.
Und für Mads Mikkelsens Karriere unter anderem.
Genau,
ne?
Mads Mikkelsen, ja.
Also
ja,
als er dann den Anruf aus Hollywood bekam, Herr Mikkelsen, wollen Sie nicht bei uns in Casino Royale den Bösewicht spielen? Wir haben Sie in Pusher gesehen. Auch geil irgendwie, ne? Also wie kommen die Leute aus Hollywood dazu, irgendwie skandinavische Gangsterfilme zu gucken? Ja. Irgendwie interessant.
Ja, ja. Irgendwer ist immer da und nimmt dann natürlich so Mads Mikkelsen, der erstmal so ein bisschen crazy aussieht, der noch einen Akzent hat, was auch immer gut ist für einen Bösewicht. Und er hat ja ein markantes Gesicht. Und bei vielen ist es dann so, die vergisst man wieder, die bleiben dann so eine Nebenrolle und Mads Mikkelsen hat es wirklich geschafft, weil er ein guter Schauspieler ist, dann auch richtig tolle Rollen zu bekommen und ja gut, Daniel.
Sandro.
Vielleicht spricht man sich mal wieder.
Wann machen wir denn unseren nächsten Film?
Wir machen unseren nächsten Film, wenn wir ein richtig tolles Drehbuch haben und diese Corona-Zeit vorbei ist.
Ja.
Ne?
Wir fangen jetzt schon an. Wir haben jetzt ja Zeit.
Wir haben jetzt so viel Zeit, ja. Wir schreiben Drehbücher ohne Ende.
Genau. Okay.
Ja, dann danke.
Danke dir.
Und danke an die Zuhörer.
Bye. Ciao.